Heute Morgen predige ich über einen ganz kurzen Satz. Johannes 3, Vers 30 sagt Johannes der Täufer über Jesus: Jeder muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Jener muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Frage: Was haben Sie mit Wachstum erlebt? Wo haben Sie Wachstum erlebt? Wir haben natürlich hier Konfis unter uns, die sind gerade so mitten dabei. Ich erinnere mich noch, ich habe mal im Blumenladen vor einigen Jahren, so 2 Jahre nach der Konfirmation, einen jungen Mann getroffen, so ein Riese, an dem ich so hochguckte. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Er hat mich dann freundlich begrüßt. Und ich stellte fest, das war auch so ein Konfirmant, nur war der inzwischen so einen halben Meter größer geworden. Wachstumsphasen. Es ist ja so, dass die Kinder den Eltern im wahrsten Sinn des Wortes oft über den Kopf wachsen. Äußerlich, manchmal auch sonst. Die Kleinste der Familie ist dann meistens die Mutter. Nicht von der Bedeutung her, nur von der Länge. Es gibt ja diesen netten Satz, wahre Größe misst man innen. Dann wird es schon wieder ein bisschen anders. Ja, Wachstum gibt es natürlich nicht nur körperlich, dass man sagt, ich bin jetzt 1,80 Meter oder wie auch immer, sondern Wachstum gibt es ja auf vielen Ebenen. Wir haben gerade gestern einen Jahrestag gefeiert, 50 Jahre Deutsche Mark, D-Mark. Ich erinnere mich noch, wie mein Vater damals kam von dieser Geldeintausch- und Vergabeaktion und brachte dieses neue Geld mit nach Hause. So 20 Pfennig Scheine, nicht Stücke, Scheine, 10 Pfennig Scheine, 50 Pfennig Scheine, Mark Scheine. Ich weiß nicht, ob es auch schon Münzen gab, fehlt mir die Erinnerung. Das meiste war auf jeden Fall aus Papier. Jeder bekam 40 Mark pro Person. Also wir, eine fünfköpfige Familie, hieß dann 200 Mark. Wenn man überlegt, was daraus geworden ist, was für ein Geldmengenwachstum entstanden ist. Die Spareinlagen bei uns heute betragen mehrere Billionen. Die Spareinlagen, Billionen, für die schnellen Rechner, Millionen, Milliarden, Billionen, ist die Reihenfolge. Also ein großes Wachstum. Es ist vieles gewachsen, auch die Wirtschaft ist gewachsen, die Städte sind gewachsen, wenn man überlegt, Obertshausen und Hausen waren nach dem Krieg so kleine Orte mit 2.000 bis 3.000 Einwohnern. Später wurden sie zwangsvereint, gut, aber inzwischen haben sie zusammen 25.000 bis 26.000 Einwohner. Wachstum. Und wenn man Frankfurt anschaut, die Skyline, diese hohen Banktürme, die da nach oben gewachsen sind, die Kraft der Wirtschaft, die sich in den Himmel reckt, und die Städte, wie sie sich ausgedehnt haben, überall Wachstum. Nur eines ist mindestens nicht gewachsen: das Gottesbewusstsein in unserem Land hat abgenommen. Dabei ist allerdings auch etwas gewachsen: die Unzufriedenheit wuchs, die Aggression wuchs, die Gewaltbereitschaft nimmt zu und die Kriminalität wächst. Erstaunlicherweise wächst auch der Schuldenberg. Obwohl so viel Geld da ist, leben viele über ihre Verhältnisse, auch unser Staat. Es ist sogar die Rede von einer neuen Armut, die auch wächst. Wobei das natürlich eine interessante Frage ist, wann denn jemand arm ist. Laut Definition ist in Deutschland jemand arm, der weniger als die Hälfte des Normaleinkommens verdient. Das heißt, wenn es eine Lohnerhöhung gibt irgendwo durch irgendeine Gewerkschaft, wächst automatisch die Armut, weil hier einige Leute dann statistisch unter die Mitte rutschen. Aber wenn man in Nachbarländer schaut, dann ist immer die Frage, ist das wirklich Armut? Ja, interessant ist, vieles wuchs, manches nahm auch ab. Eben gerade der Glaube an Gott nahm ab. Wir haben vor 2 Tagen ein Theaterstück gesehen in Darmstadt von Bodo Strauß, Klein und Groß, wo eine Frau so durchs Leben geht und versucht, Beziehungen zu finden, und es klappt nirgendwo. Alles ist auf Dauer gesehen beziehungslos. Gerade weil wir diese große Freiheit haben, klappt es irgendwie mit der Bindung nicht. Und dann war auch die Frage nach der Beziehung nach oben. Gibt es denn da was? Glaube, Hoffnung, Liebe. Und dann dieser Schrei: Nein. Und der nächste Ruf: Wohin? Ja, wo soll ich denn noch hingehen? Ich habe alle Kontakte ausprobiert, überall bindungslos. Wohin? Und das ist interessant. Dort, wo der Glaube an Gott abnimmt, wächst die Sinnkrise. Die Leute wissen nicht mehr, wohin. Ich musste vor vielen Jahren mal einen jungen, erfolgreichen Geschäftsmann beerdigen, der leider bei einem Autounfall ums Leben kam. Und seine Frau sagte, er wollte immer ganz hoch hinaus. Und darüber sprachen wir dann. Und die Frage war nur, was ist eigentlich oben? Wo lehne ich denn die Leiter des Erfolges an, dass sie nicht umfällt? Ja, ich denke, in 1. Mose 3, Vers 5 steht eine Antwort, die zeigt, wo die Probleme liegen. Da heißt es, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das heißt, ihr werdet euch selbst ganz oben hinsetzen, niemand ist über euch und ihr werdet selbst die Maßstäbe bestimmen, euren eigenen Weg finden. Und an der Stelle sagt Gott, da spiele ich nicht mit. Ich wünsche euch, dass ihr den entdeckt, der in eurem Leben Regie führt, nämlich mich, und dass ihr feststellt, da ist jemand, der ist größer als ihr und der hat euch sogar sehr lieb. Es begab ja diesen berühmten Mathematiker Pascal, der gar nicht so alt wurde. Er hat festgestellt, dass es in der Natur kein Vakuum gibt, hat er nachgewiesen. In der gesamten Natur gibt es kein Vakuum, man kann es nur künstlich herstellen. Aber er meinte, in den menschlichen Herzen sei ein Vakuum, solange dort Gott nicht wohnt. Und darum geht es, dass ich einen Größeren entdecke, der in mir wohnt und dort auch in mir Raum findet. Hier, Johannes war ja der Täufer, ein Mann, der die Menschen gewonnen hat für Gott. Er hat sie begeistert, sie haben ihr Leben verändert und kamen in Scharen zu ihm. Und jetzt kam Jesus, er ließ sich bei ihm taufen und jetzt gingen die Leute zu Jesus und von Johannes weg. Und er sagte nicht, oh, ich bin traurig, ich habe an Bedeutung verloren, die Leute kommen nicht mehr zu mir. Nein, er sagte, das ist großartig, jener muss wachsen an Bedeutung, ich muss abnehmen, ich trete in den Hintergrund, damit er im Vordergrund Geltung erlangt. Er hat sogar seine eigenen Freunde zu Jesus geschickt, zum Beispiel den Andreas, den Bruder von dem Petrus. Er war ein Johannesjünger und wurde ein Jesusjünger. Ich finde die Reihenfolge wichtig. Er sagt, jener muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Manche Christen drehen den Satz um. Die sagen, ich muss abnehmen, damit jener wachsen kann. Und dann fängt an, Krampf daraus zu werden, wenn man überlegt, wo muss ich mich zurücknehmen, wo muss ich an mir arbeiten, damit er irgendwie größer wird. Ich fand mal eine Begegnung in einem Zug, da war ich im Gespräch mit jungen Erwachsenen und über den Glauben kamen wir irgendwie so ins Gespräch. Und da war eine junge Dame dabei, eine Amerikanerin, die sagte, ja, ich bin Christ. Während ihre Freundin, die daneben saß, sagte, ich bin es nicht. Sagte ich, na, ist ja großartig, dann erzähl doch mal deiner Freundin, wie das so ist mit Jesus als Christ. Und da sagte die, ja, wenn du Christ wirst, dann darfst du nicht mehr rauchen und nicht mehr tanzen und keinen Alkohol trinken. Sagte ich, vielen Dank, das war eine gute Information. Das heißt, es kann ja sein, dass ein Christ sagt, Tanzen war für mich der Inhalt, es ist ein bisschen verblasst jetzt. Rauchen habe ich aufgegeben als Christ und der Alkohol dominiert mich nicht mehr, obwohl ich ihn vielleicht noch trinke. Kann ja sein, dass sich jemand davon loslöst, aber das ist ja nicht der Inhalt des Christseins, dass ich irgendetwas nicht mehr tue. Christsein ist nie eine Negation, sondern eine Position. Das ist ganz wichtig. Christsein ist keine Negation, sondern eine Position, dass ich erst sage, er ist groß für mich, und dann hinterher sage, gut, es hat sich auch einiges verändert. Nehmen wir einen kleinen Jungen, der begeistert mit seiner Holzeisenbahn spielt. Er steckt die Schienen zusammen und lässt die rangieren und belädt die Laden, die Wagen und macht noch eine kleine Dekoration dazu. Plötzlich hat er Geburtstag und bekommt eine Elektrolok geschenkt mit ein paar Anhängern und ein paar Gleisen und Weichen und einem Trafo. Und er stellt fest, das Ding fährt ja von alleine und das ist klasse, das ist sogar beleuchtet und ich kann das vorwärts und rückwärts fahren lassen und die Dinge anhängen und abhängen. Und er ist so begeistert, dass er seine Holzeisenbahn ganz vergisst. Nach ein paar Wochen räumt die Mutter sie in eine Kiste beiseite, führt die nächsten Enkel vielleicht, die dann, wenn sie ganz klein sind, noch nicht mit Elektrik spielen dürfen. Das heißt, weil er so begeistert ist von der Eisenbahn, die elektrisch fährt, hat er die Holzeisenbahn ganz vergessen. Das kann passieren, dass jemand von Jesus so begeistert ist, dass ihm Dinge, die ihm vorher wichtig waren, dass er die jetzt nicht als schlecht empfindet, dass sie einfach ein bisschen verblassen. Dass er sagt, ich habe jetzt ein ganz anderes Interesse und das füllt mich aus. Glaube ist keine Negation, so eine Position. Jesus entdecken als den, der mächtig ist, der mich liebt und weiterbringt. Das gilt auch für Christen. Ich meine, auch wenn hier so eine Band spielt und die Leute sagen, das ist ja klasse, was die machen. Oder vielleicht irgendein Jugendleiter da ist und die Teenies himmeln ihn an und sagen, oh, was hat er für eine Schuhgröße und was für Schuhe trägt er und wie frisiert er sich und das machen wir jetzt alles nach. Ist das ja nicht schlecht, aber nicht an Personen binden, sondern an Jesus. Er ist wichtig und es geht darum, dass er im Glauben uns weiterführt, dass er an Bedeutung wächst. Im Glauben gibt es ein Auf und Ab. Im Moment ist ja gerade ein altes, uraltes Spielzeug wieder im Kommen. In der Schule sieht man es so, auf manchen Bänken liegen oder in den Pausen mit Kugellager und mit Beleuchtung, je nachdem, dieses Jojo-Spiel. Es geht auf und ab, dreht sich immer um sich selbst, aber es verändert sich nichts. Und so gibt es auch manchen, der seinen Glauben so lebt. Es geht auf und ab mit ihm, er dreht sich immer kräftig um sich selbst und es verändert sich nichts. In meinem Glauben geht es auch auf und ab. Aber es ist die Frage, ich vergleiche den Glauben mal mit einer Wanderung ins Gebirge. Und da kommt so ein hoher Berg, wo man hin will, aber im Vorfeld gibt es schon Hügel, da geht es auch auf und ab. Und ich laufe über die Hügel und näher mich diesem Berg und dann geht es hoch zu ihm. Es ist die Frage, ob es nur so auf und ab geht oder ob ich bei allem Auf und Ab weiterkomme mit Jesus und mit meinem Glauben. Es gibt auch ein Wachstum an Erkenntnis. Und das finde ich wichtig, gerade so Konfis, die haben ja so im Hintergrund vielleicht noch, weiß ich nicht, ihren Kinderglauben, manche, vielleicht auch manche nicht. Kinderglaube bedeutet meistens, dass ich mich freue, dass da irgendwie so ein würdevoller Gott ist, der mich liebt, habe ich zumindest gehört, der so eine Art Wunscherfüller ist. Ich war immer noch fasziniert, wie unsere Kinder dann abends gebetet haben, so im Winter, lass es doch morgen schneien. Tatsächlich, am nächsten Tag hatte es geschneit, war ich sehr verblüfft. Wir können sagen, reiner Zufall oder auch nicht. Also der Kinderglaube, so einen, der Gott als Wunscherfüller ansieht, als einen freundlichen, lieben Vater. Und es wäre schön, wenn daraus ein Christusglaube wird, der ihn als Lebenspartner entdeckt. Es ist ein Unterschied, ob Gott ein Wunscherfüller ist oder ob er mein Lebenspartner wird. Und ich denke, das ist auch Wachstum im Glauben. Und es ist schön, wenn es geschieht. Wenn ich Jesus kennenlerne, lerne ich natürlich auch mich kennen. Warum? Jesus ist wie Licht. Und wenn Licht in mein Leben kommt, dann sehe ich manche Dinge anders als vorher. Manche entdeckt plötzlich Dinge, die in seinem Leben nicht in Ordnung sind. Und jetzt ist die Frage, wird er sie verändern oder nicht? Manche entdeckt zum Beispiel, dass er immer, habe ich bei mir entdeckt, immer gerne anderen Leute ins Wort falle. Wenn wir den Satz gerade halb zu Ende haben, eine Pause machen, versuche ich weiterzureden. Gott hat mir das gezeigt, ich versuche es mir abzugewöhnen. Oft gelingt es, manchmal auch nicht. Gott zeigt uns, wie wir sind. Ein anderer entdeckt vielleicht, ich bin immer unpünktlich, die Leute müssen immer warten auf mich. Ich stehle ihnen eigentlich immer die Zeit. Und dann fängt er an der Stelle zu arbeiten. Ein anderer stellt fest, oh, ich schaue immer so Heftchen an mit irgendwelchen Damen, die wenig Bekleidung haben. Vielleicht ist das ja nicht das Ideale für meine Ehe, weil ich die dann immer mit meiner Frau vergleiche und stellt fest, ich denke, ich werde diese Heftchen jetzt zulassen und sie nicht mehr betrachten oder die entsprechenden Filme, weil das vielleicht ganz gut ist für mich und für uns. Es gibt viele Dinge, manche lernt sich kennen, dass er feststellt, ich bin nicht bereit zu spenden. Ich halte alles fest, was ich habe. Und dann fängt hier der Kampf an und Gott sagt, wie wäre das eigentlich, wenn du jemand hilfst, und ihn da auch finanziell vielleicht einmal mitträgst. Ja, es gibt viele Dinge. Gott möchte auf jeden Fall, dass wir Jesus erkennen, dass er uns größer wird. Und da mutet er Frauen zu, ihre Männer zu gewinnen. Wäre jetzt interessant, wenn man hier mal durchzählt. Ich sehe viele Männer, aber noch mehr Frauen. Interessant, Frauen haben irgendwie mehr Gespür für den Glauben. Warum auch immer. Die Männer behaupten immer, ihre Intelligenz stünde ihnen im Weg. Glaube ich nicht. Es gibt ja ganz intelligente Leute, die auch glauben. Nicht nur ein Pascal, der den Luftdruck erkannt hat, den vor ihnen noch keiner erkannt hat, der die Logarithmentafel erfunden hat, der eine erste Rechenmaschine inszenierte und vieles mehr. Männer denken oft, die Intelligenz steht ihnen im Weg. Ich denke, das ist nicht so. Was uns im Weg steht, ist unsere eigene Lebenseinstellung, diese Kann-Alleine-Haltung. Ich will selbst der Chef sein, ich brauche keinen, der Regie führt. Ich denke, das ist eigentlich hindernder. Aber Gott weiß, dass Frauen offener sind, oft für Jesus, für den Glauben. Und deshalb mutet er ihnen etwas zu, was ungeheuerlich ist. Er sagt nämlich, sie sollen ihre Männer ohne Worte gewinnen. Gläubige Frauen sollen ihre Männer ohne Worte gewinnen. Das heißt, die Männer sollen entdecken, dass im Leben ihrer Frau Jesus da ist, ohne dass sie ihnen große Vorträge halten. Ich bringe ein Beispiel, das ich schon einmal gebracht hatte, von einer Dame, die ich kenne, nicht hier aus der Gemeinde. Sie war die Einzige, die in einer 14-tägigen Verkündigungsreihe, wo jeden Abend von Gott erzählt wurde, die Einzige, die dort zum Glauben kam und sagte, ich gehöre jetzt zu Jesus. Sie war vorher schon kirchlich immer engagiert, hat immer irgendwo mitgearbeitet, aber jetzt kannte sie Jesus. Und es ist ein Unterschied, ob ich nur kirchlich bin oder ob ich Christus kenne im Herzen, ob ich nur einen Stammplatz in der Kirche habe oder Jesus einen Stammplatz im Leben. Ein riesiger Unterschied. Und der Mann entdeckte, meine Frau ist fromm geworden. Er dachte, naja, das wird wieder vorübergehen. Sie las jetzt plötzlich die Bibel und hatte überall Bücher rumliegen und schlug die dann auch immer an entsprechenden Seiten auf und ließ die zufällig im Wohnzimmer so zwischen den Illustrierten auf dem Tisch liegen. Und auch auf dem Nachttisch lag dann plötzlich sowas herum. Und sie merkte, ihr Mann wurde immer saurer. Dem ging das immer mehr auf den Wecker, wie man so schön sagt. Und da hat sie festgestellt, ich muss meine Taktik verändern. Sie hat ihm nichts mehr erzählt, hat keine Bücher mehr rumliegen lassen, hat sie nur noch persönlich gelesen, aber sie hat sich weiter für Jesus eingesetzt. Und nach anderthalb Jahren fing der Mann an zu fragen, was ist los? Meine Frau ist immer noch fromm. Irgendwo, was ist da dran? Kann ich das vielleicht sogar übernehmen? Und er hat es übernommen und sich dann auch für Jesus engagiert. Jesus groß werden lassen, ist auch die Frage, ob man Jesus in einer Gemeinde kennenlernen kann, so wie hier. Ob man merkt, da ist irgendwo Gott in der Mitte, oder ob man nur sieht, da predigt einer, da singen Leute, da ist irgendeine Gruppe, die sich trifft, ist ja ganz schön, da gibt es Kaffee nach dem Gottesdienst, sogar kostenlos. Oder ob man spürt, da ist etwas, was ich vielleicht noch nicht kenne, die haben irgendeine Gewissheit, die hätte ich auch gerne. Ich denke an einen jungen Mann, den wir hier mal zu Gast hatten. Er war ein österreichischer Student, studierte Nachrichtentechnik und arbeitete hier in der Nähe, ist eine Firma, die so Sendemasten herstellt. Und da hat er in den Ferien gejobbt und kam bei uns so in den Jugendkreis. Und wir merkten das gar nicht so, ohne dass wir es merkten, ist er irgendwie zum Glauben gekommen. Hat es irgendwie begriffen, worüber wir sprachen, welche Lieder wir gesungen haben. Und dann ging er zurück nach Österreich. Ins Studium, hat dort auch ein Freund mitgenommen auf eine Bergtour, das war ganz lustig. Er hat so Leute, die Jesus neu entdeckt haben, die sind ja oft Feuer und Flamme, die glühen, die schweben manchmal so ein bisschen über dem Erdboden, weil sie so begeistert sind. Und er hat überlegt, soll ich meinem Freund auf dieser Bergtour etwas von Jesus erzählen? Und er hat gesagt, ich bin lieber vorsichtig, ich erzähle ihm nichts. Denn wer weiß, wie der reagiert, wenn wir jetzt noch tagelang durch die Berge laufen und er sauer ist und wir uns nicht mehr gut unterhalten können, ich schweige. Aber da er ja Nachrichtentechnik studierte, hat er immer ein Radio einstecken, auch auf den Bergen. Und in der Berghütte abends stellte er den Evangeliumsrundfunk ein, den man auf den Bergen vielleicht besser kriegt als im Tal. Und der erste Satz, den er dort hörte in diesem Rundfunk war, warum sprechen Sie nicht mit einem anderen Menschen über Jesus? Und ich meine, Gott benutzt ja alles, der kann auch durch ein Radio reden, wenn er möchte. Er hat dann seinem Freund erzählt, was er neu entdeckt hat. Und der Freund fand das sehr interessant, er hat sich dem geöffnet, schon nach 4 Wochen. Sie haben zusammen einen Mini-Studentenkreis gegründet an der Uni, wo sie waren, und andere eingeladen. Und dann saß er eines Tages in Wien in so einer kleinen Vorortgemeinde, da waren so 15 bis 20 Leute im Gottesdienst, ganz wenige. Und die sangen die Lieder, wie wir sie hier singen. Und nach diesem Gottesdienst kam eine Frau auf ihn zu und sagte, sagen Sie mir, was für eine Gewissheit haben Sie? Ich sagte, wie bitte, was für eine Gewissheit haben Sie? Ja, Sie haben doch die ganze Zeit gestrahlt beim Singen. Sagte ich, gestrahlt beim Singen? Ist ja schön, prima, freut mich. Und dann kam sie ins Gespräch über Jesus. Das heißt, sie hat ihn beobachtet, was er zum Glück nicht wusste. Der saß nur so in der Reihe und hat Lieder mitgesungen und der Predigt zugehört. Und dann konnte er seinen Glauben ihr erzählen, was das ihm bedeutet. Sie hatte Jesus erkannt durch seinen Gesichtsausdruck in einem Gottesdienst ohne dass er geredet hat. Ich denke, Jesus möchte sich zu erkennen geben, er möchte anderen groß werden, wobei mancher das begeistert aufnimmt, mancher es ablehnt, das kann passieren. Wenn wir Lieder singen hier, machen wir auch Jesus groß. Wir singen, wie groß ist mein Gott oder Hosianna, Ehre sei in der Höhe. Wachstum im Glauben bedeutet auch Wachstum im Wort Gottes, dass ich sein Wort lieb gewinne, mir Zeit dafür nehme. Es bedeutet Wachstum in der Liebe. Und da freuen wir uns immer, wenn wir merken, das ist bei anderen aktiv. Wie sieht es im eigenen Leben aus? Wachstum in der Liebe, Wachstum auch im Vertrauen. So kann der Glaube wachsen. Ich komme an den Eingang zurück. Meine Eingangsfrage war, welche Erfahrungen haben Sie mit Wachstum gemacht? Außer, dass Sie jetzt 1,75 Meter groß sind oder 1,80 oder vielleicht auch ein bisschen kleiner. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Jesus an Bedeutung gewachsen ist in Ihrem Leben? Dass Sie ihn erkannt haben, dass Sie offene Augen haben für ihn? Ist das Wort Gottes an Bedeutung gewachsen in Ihrem Leben? Gibt es wachsende Liebe, wachsende Offenheit für ihn, vielleicht auch füreinander? Diesen Wachstum wünsche ich Ihnen, dieses Wachstum und mir, und werde dafür beten, dass Gott es schenken möchte. Und wenn Sie möchten, können Sie gerne dieses Gebet leise für sich wiederholen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du mich kennst und liebst. Ich möchte, dass du größer wirst an Bedeutung im eigenen Leben, aber auch hier in unserer Gemeinschaft, damit erkennbar wird, wie gut du bist, damit auch deine Liebe sich durchsetzt. Danke, dass du auch aus Fehlern heraus hilfst und führst und dass du vor allen Dingen jeden Tag derselbe bist. Amen.